In Deutschland ist Vereinbarkeit gleich Teilzeit, Punkt. Und Teilzeit ist gleich Frau. Fertig. Gerade von 0 auf ein Kind, da passiert ja auch unglaublich viel. Also das Letzte, woran ich da gedacht habe, war jetzt irgendwie mein Lebenserwerbseinkommen hochzurechnen und dann zu gucken, wie viel ich mir dann da erlauben kann und wie viel nicht.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und habe heute Finanzheldin Sabine zu Gast, mit der ich über Teilzeitarbeit und die Motherhood Penalty sprechen werde. Sabine ist Change Managerin und Agile Coach in einem Chemiekonzern und Mutter von 4 Töchtern. Nach über einem Jahrzehnt im klassischen Familienmodell, also Papa arbeitet Vollzeit, Mama Teilzeit, kehrte sie in Vollzeit während der Pandemie zurück und das veränderte ihren Blick auf die Rollenverteilung einmal grundlegend und aber auch auf die Notwendigkeit struktureller Veränderung in Politik und Wirtschaft und auch in der Gesellschaft. Liebe Sabine, ich freue mich, dass du heute hier bist und uns an deiner Geschichte teilhaben lässt. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Alicia, für die großartige Möglichkeit und für die Einladung heute. Und genau, hast es wunderbar zusammengefasst. Danke dir.
Ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen LinkedIn-Post, in dem hast du jetzt rund um Weihnachten nochmal so einen kleinen Rückblick gegeben. Und da möchte ich ein kleines Zitat auch direkt mal vorlesen. Du hast geschrieben, Weihnachten 2021. Ich sitze unterm Weihnachtsbaum und rechne und rechne und rechne und stelle fest, dass ich es mir nicht mehr leisten kann, in Teilzeit zu arbeiten. Nie wieder. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits weit über 500.000 Euro Lebenserwerbseinkommen verloren. Das sitzt erstmal so ein Satz oder beziehungsweise diese Sätze. Ich habe das gelesen und dachte so, wow. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wie kam es dazu, dass du zu dieser besinnlichen Jahreszeit dir so tiefgreifende Gedanken machst?
Wahrscheinlich, weil sie so besinnlich ist und das für mich, gerade die Weihnachtsfeiertage, ist immer ein wunderbarer Moment, ne? Die Kinder haben meistens viel dann zu spielen und das spielen auch dann unglaublich viel zusammen und dann habe ich einfach auch mal die Zeit, über bestimmte Dinge nachzudenken und damals, Weihnachten 21, war ich dann ja tatsächlich schon 1,5 Jahre in Vollzeit und es hat auch wirklich Monate gedauert, bis ich realisiert hatte, was das auch mit mir macht, ne? Dass ich da jetzt eben ein Vollzeitgehalt zwar auf meinem Konto habe, was aber weit entfernt von dem war, was meine Kollegen und Kolleginnen, die in Vollzeit geblieben sind, hatten. Also da sind so mehrere Punkte zusammengekommen. Ja, dann habe ich festgestellt, okay, es geht ja, ich kann Vollzeit arbeiten mit 4 Kindern, indem eben die Arbeitsbedingungen um Welten besser sind und wesentlich flexibler, also wirklich wesentlich flexibler sind in Ort und in Zeit. Und das war dann schon so der Moment, wo ich dachte, also ich habe jahrelang, muss man dazu sagen, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr in Vollzeit arbeiten, weil ich das auch unheimlich schön fand und auch gar nicht wusste, um ehrlich zu sein, wie ich 4 Kinder plus Vollzeit arbeiten unter diesen Rahmenbedingungen, die wir hier in Deutschland haben, wie ich das überhaupt hinbekommen soll. Und dadurch, dass ich ja gezwungen wurde in Covid oder mit Covid wieder auf Vollzeit zu gehen, weil mein Mann, der ist, muss man jetzt dazu wissen, DJ und Musikproduzent und mit Covid, 17. März, wurden ja alle Clubs auf einen Schlag geschlossen. Und dann war klar, dass unser Haupteinkommen erstmal auf unbestimmte Zeit eingefroren ist. Und dann dachte ich, naja, ich versuche mal für ein paar Monate auf Vollzeit zu gehen, um das so ein bisschen auszugleichen. Und ganz ehrlich, ich dachte, nach 6 Monaten, da gehe ich wieder zurück auf Teilzeit, dann ist der Spuk vorbei und dann geht alles wieder wie bisher. Dem war ja nicht so, wie wir alle wissen. Und dann bin ich immer länger in Vollzeit geblieben, bis dann eben wann dieser Turnaround kam und ich dann eben auch mal wirklich angefangen habe zu rechnen. Mit dem Buch Frau und Geld, was ich an der Stelle von Helma Sick auch nur empfehlen kann. Und mir da, und ich dann, was ich so fatal finde auch bei uns oft, dass wir dann immer nur so über Monatseinkommen sprechen. Aber richtig entscheidend ist einfach das Lebenserwerbseinkommen. Ja, und dann saß ich da. Und wenn man dann mal so, war wie im Krimi, wenn du dann so anfängst, deine Zahlen zu berechnen, ne, und dann wird's immer spannender und spannender und spannender. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, okay, das war's. Ich werde ab jetzt nur noch Vollzeit arbeiten, weil es tatsächlich das Einzige ist, was mir dann auch im Alter, aber auch in meinem jetzigen Leben die finanzielle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit gewährleistet. Ja, und so saß ich zu dieser sehr besinnlichen Zeit mit einem gar nicht besinnlichen Thema unterm Weihnachtsbaum und habe das dann eben für mich, aber dann auch mit meinem Mann besprochen und auch mit den Kids natürlich, dass wir das jetzt einfach auf andere Füße stellen.
Okay, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, wie ihr quasi aus dieser Situation heraus dann das weitere Leben aufgestellt habt. Aber nochmal einen Schritt zurück. Du hast es angesprochen, das Lebenserwerbseinkommen ist was anderes, als wenn man immer nur auf die monatlichen Zahlen kostet. Magst du einmal erklären, was das ist und wie man es auch berechnet?
Sehr gerne. Also Lebenserwerbseinkommen ist wirklich die gesamte Lebenszeit. Jetzt in der Regel in Deutschland sagt man ja um die 40 Jahre oder angefangen, ne, kannst auch 30 rechnen. Alles besser als nur fürs Jahr zu rechnen. Wir gehen davon aus, mit 30 hast du dann deinen Job und dann kann man eben sagen, bis 60, wenn wir das jetzt mal so sagen würden, 30 Jahre lang, dann sind auch schon ein paar Jahre Elternzeit und Care-Arbeitszeit mit eingerechnet und dann rechnet man eben sein Gehalt, also angenommen, das liegt dann jetzt eben bei 60.000 Euro oder 50.000 Euro, was immer man eben an Jahresgehalt hat und das rechnet man dann eben hoch auf die gesamten 30 Jahre. Und damit hat man dann eben das Lebenserwerbseinkommen. Und das ist dann der sogenannte Gender Lifetime Earning Gap, der sehr viel aussagekräftiger, beziehungsweise diese Lücke, die wir haben, diesen Gap, den wir haben, das wird dadurch viel, viel expliziter dargestellt. Und allein bei mir jetzt, Frauen mit 3 und mehr Kindern sind ganz besonders betroffen von diesem Lifetime Earning Gap. Denn da ist es bis zu 70% weniger Gehalt im Vergleich zu einer anderen Frau. Da rede ich noch nicht vom Lebenserwerbseinkommen zu einem anderen Mann, sondern im Vergleich zu anderen Frauen ohne Kinder. Und das liegt dann eben schon bei 3 und mehr Kindern bei bis zu 70%. Also sagen wir mal im Schnitt Lebenserwerbseinkommen mit so einem Durchschnittsgehalt von 45.000 Euro kommst du so auf 1,3. Also es gibt da diese Zahlen von der Bertelsmann Stiftung, die kann ich da auch nur empfehlen. Frauen ohne Kinder sagt man kommen so auf 1,3 Millionen Euro Lebenserwerbseinkommen. Und eine Frau wie ich käme dann demnach mit 3 und mehr Kindern nur auf 570.000. Das ist also wirklich ein Gap von über 62%. Und die fehlen mir dann. Und zwar nicht nur im Ist, hier und heute, sondern ganz eklatant ja dann eben auch in der Rente. Führen dann ja auch zur Altersarmut. Und also weiß ich ja selber, du hast viel Alltag, viele Kinder, viel Hausaufgaben, Kindergarten, whatever. Da habe ich jetzt auch nicht permanent drüber nachgedacht. Aber natürlich ist mir das Thema Altersarmut schon bewusst gewesen. Nur wird das bei uns ja auch ganz oft so verkauft, dann nimmt man sich halt irgendwie ein Aktienpaket oder was auch immer oder Riester-Rente oder wie auch immer und dann wird das schon irgendwie ausgeglichen. Aber das ist halt nicht der Fall. Also obwohl ich ja von meinem Mann auch wirklich komplett die Jahre, die ich in Teilzeit war, ausgeglichen bekommen habe, macht es trotzdem was mit dir, dass du im Alltag einfach viel, viel weniger verdienst und somit auch gar nicht fähig bist, wirklich von einem Tag auf den anderen, angenommen, es passiert was, ein Unfall, dein Mann kann plötzlich nicht mehr arbeiten gehen oder deine Partnerin und dann stehst du da. Also das ist unglaublich komplex und auch gar nicht.
Ja.
Und auch sehr, sehr tief in der DNA sozusagen Deutschlands, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, als auch in unserer Gesellschaft. Weil du wirst auch unglaublich angefeindet als Mutter, wenn du hingehst und sagst, ich werde Vollzeit arbeiten. Und dann kriegt man sofort so Sprüche, wofür bekommst du überhaupt Kinder, wenn du direkt Vollzeit arbeiten möchtest. Selbst wenn du nur 6 Jahre in Teilzeit bleibst, und das sind die wenigsten Frauen in Deutschland, die so nur 5 bis 6 Jahre bleiben, hast du immer noch einen Verlust, aber der ist noch überschaubar. Aber Fakt ist halt in Deutschland, du gehst in Teilzeit, wenn deine Kinder kommen und da bleibst du dann in der Regel auch. Und das ist halt ultra gefährlich für alles, was dann folgt. Weil da geht auch diese emotionale Abhängigkeit mit einher. Das spürst du zwar nicht so im Alltag, aber in jedem Streit weißt du ganz genau, ups, ich bin voll unterlegen, weil ich habe gar nicht die Mittel, jetzt einfach zu sagen, okay, stopp. So möchte ich das einfach nicht weiterführen. Und selbst wenn es nicht mal zu diesen Streitigkeiten kommt, ist es immer da. Und das sind alles Sachen, die sind mir ja dann auch erst im Nachhinein, im Nachhinein ist alles einfacher. Aber und da geht es mir auch ganz klar darum, dass das nicht der Fehler von uns Frauen oder uns Müttern ist, sondern dass wir wirklich regelrecht von unserer Politik und Wirtschaft da rein getrieben werden. Weil in Deutschland ist Vereinbarkeit gleich Teilzeit, Punkt. Und Teilzeit ist gleich Frau, fertig. Und das ist so. Und wenn du da dich halt nicht drum kümmerst, dann ist das deine Privatangelegenheit, weil Kinder sind eben auch Privatangelegenheit in Deutschland. Sie sind nicht Teil der Gesellschaft. Und da, das würde ich sagen, ist so dieser Urkern bei uns in der DNA, dass das alles Privatangelegenheit ist, obwohl wir am Ende den Nachwuchs für die Volkswirtschaft ins Leben begleiten. Das klammert man sehr gerne aus. Und damit einhergehend ist strukturell alles bei uns so aufgebaut, dass Frau und Mutter sich bitte um die Kids kümmert, während der Mann arbeiten geht. Was auch für sich jeder entscheiden kann, ja. Der Punkt ist nur, wir haben gar nicht die Wahlfreiheit in Deutschland. Wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit zu überlegen, dass beide zum Beispiel auf 80% gehen oder dass sie auf 50% für ein paar Jahre geht oder auch nur wenige Jahre oder eher. Diese Möglichkeit gibt's gar nicht. Und das ist was, was wir dringend ändern müssen, sollten.
Warum haben wir diese Wahlfreiheit nicht?
Strukturell haben wir sie schon gar nicht, ne? Weil, also zum einen von der Gesellschaft her, dass wir wirklich immer dieses Mütter müssen beim Kind bleiben, oder die Kinder bei der Mutter, so rum. Das ist was, womit man sehr hart konfrontiert wird in dem Moment, in dem man dann Kinder bekommt. Vorher macht man sich das, glaube ich, gar nicht so bewusst. Dann aber auch die fehlende Kinderbetreuung. Und die Kinderbetreuung, die wir haben, ist äußerst instabil. Also ich kann auch nicht von Eltern erwarten, dass wir jeden zweiten Tag zu unserem Arbeitgeber gehen und sagen, sorry, die Kita hatte heute zu, ich kann leider nicht kommen. Das ist absolut kein tragbares System. Und eben da Kinder ja Teil der Gesellschaft sind, haben sie es auch verdient, in einer hochqualitativen Betreuungseinrichtung wunderbar umsorgt zu werden. Und dann aber auch, ne, so Themen wie, und wir haben ja auch keine Familiensteuerpolitik, sondern es gibt nur eben, ne, die Ehe, die bezuschusst wird vom Staat. Völlig egal auch eigentlich, ob du Kinder hast oder nicht. Und dank des Ehegattensplittings, selbst wenn es jetzt mit 4-4 angeglichen wird, Fakt ist immer noch, es ist nur die Ehe, die steuerlich bezuschusst wird. Familien, die nicht verheiratet sind, Alleinerziehende, auch ganz schrecklich in Deutschland, haben gar keine Chance, auch Patchwork-Familien. Das sind alles Familienkonstrukte, die heutzutage da sind, die aber überhaupt nicht stattfinden in unserer Familien- und Steuerpolitik. Und allein mit diesen nicht vorhandenen Anreizsystemen, ne, man geht ja immer so ein bisschen mit seinem Anreizsystem, macht es unglaublich schwer, dann da dagegen zu halten. Dann fühlt man sich auch oft wie so ein Alien, anstatt wie in der Gemeinschaft. Und auch das war so ein Punkt, wenn Gott und die Welt um dich herum in Teilzeit geht, dann machst du es natürlich auch, weil ansonsten, ne, man fühlt sich schon per se komisch, wenn man dann sagt, nee, ich gehe jetzt nach 3 Jahren wieder in Vollzeit oder vollzeitnah. Ne? Selbst 80% ist schon alles wesentlich besser, als in 40-50% zu gehen. Und das sind alles Themen, die damit einhergehen. Und weil es eben sehr, sehr kleinteilig und wirklich komplex auf allen Ebenen stattfindet, kriegt man es in der Regel gar nicht so mit. Zumal ja auch dann unglaublich viel, ne, gerade von 0 auf 1 Kind, da passiert ja auch unglaublich viel. Also das Letzte, woran ich da gedacht habe, war jetzt irgendwie mein Lebenserwerbseinkommen hochzurechnen, um dann zu gucken, wie viel ich mir dann da erlauben kann und wie viel nicht. Das kommt noch dazu.
Genau, da im Anschluss, du hast schon so ein bisschen aufgegliedert und die Zahlen auch hervorgebracht, wie der Unterschied ist zwischen dem Lebenserwerbseinkommen einer Frau mit und ohne Kind und dann natürlich auch, wie viele Kinder sie hat. Ist das aber nicht ein Effekt, also jetzt ganz unabhängig vom Geschlecht, sobald man in Teilzeit geht und dann das Lebenserwerbseinkommen darunter leidet, der dann immer eintritt, sobald eine Person in Teilzeit arbeitet?
Ja, auf jeden Fall, klar. Aber es trifft halt in Deutschland überproportional viele Frauen. Männer sind, glaube ich, mittlerweile zu 10% in Teilzeit, wovon der wenigste Anteil aber für die Familie ist, sondern das ist hauptsächlich für Hobby und Weiterbildung. Also 7% davon sind für Hobby und Weiterbildung und nur 3% davon sind in, also ne, um wirklich zu reduzieren für Familie. Und es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also zum Beispiel Berlin ist ganz anders, da sind es, glaube ich, fast 20-25% der Väter. Baden-Württemberg und Bayern, also ne, hier Baden-Württemberg, wo ich herkomme, ganz traditionell, da hat man eher so das Gefühl, es ist 1950, 1960. Auch da gibt's nochmal Unterschiede. Aber klar, ne, wenn du dich entscheidest, in Teilzeit zu gehen, dann ist natürlich auch logisch, dass du erstmal weniger Gehalt bekommst. Aber in Deutschland trifft es einfach überproportional viele Frauen. Auch im internationalen oder im europäischen Vergleich liegt Deutschland an Platz 3. Und wir haben wahnsinnig viele Frauen einfach, die dann nur in Teilzeit sind. Und das ist nicht gut ausgeglichen. Und das kann man definitiv besser gestalten, indem man eben zum einen auch viel mehr Väter darin bestärkt für die Familie. Also gerade dann in den ersten intensiven Jahren, da eben auch ihre Arbeitszeit zu reduzieren, damit Frau dann eben auch dementsprechend schneller wieder mit mehr Prozenten zurückgehen kann. Und auch da gibt's einfach viele Möglichkeiten vom Arbeitgeber. Je flexibler wir in Arbeitszeit und Ort sind, desto einfacher ist es dann auch in Bezug auf die Vereinbarkeit. Wobei das große Problem haben wir momentan mit der Kinderbetreuung, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, wenn du keine Chance hast, kein großes Netzwerk dann auch hast, dann macht es das natürlich viel, viel schwieriger, hier wirklich einen guten Weg zurückzufinden.
Wie sieht es in anderen Ländern aus? Also jetzt vor allem in Europa, was du ja schon angesprochen hattest.
Größter Vorteil in Europa ist, glaube ich, es gibt keine Rabenmütter. Das gibt es nur in Deutschland. Das ist völlig einmaliges Phänomen. Ich glaube, es ist durch die Nazizeit entstanden. Also es gibt den Begriff gibt schon sehr viel länger, aber in der Zeit des Nationalsozialismus wurde dieses Bild ganz, ganz extrem geprägt, dass eine Mutter, die nicht bei ihren Kindern ist, 24/7 eine Rabenmutter ist. Und das sitzt super tief. Also das sitzt so fest, das kriegt man auch immer wieder dann als Sprüche. Und ich glaube, gar nicht mehr unbedingt mit Absicht, sondern das sind so die Sprüche, die man dann da eben gesagt bekommt, auch wenn man dann in der Kita abholt oder wenn man wieder die Letzte ist, irgendwie um 14 oder 15 Uhr, weil ein Meeting eben bis dahin ging. Und das macht schon mal unglaublich schwer mit diesem Mutterbild. Also dieses Narrativ Mutter darf auch dringend in die heutige Zeit abgeholt werden. Und dazu kann ich auch nur sagen, jetzt arbeite ich seit fast 5 Jahren in Vollzeit. Und da kann ich dann echt nur sagen, das Verhältnis zu meinen Kindern ist nach wie vor super. Es ist auf keinen Fall schlechter geworden. Es ist genauso intensiv wie vorher. Und kann ich insofern dann auch nur absolut, ich will nicht sagen beruhigen, aber dieser Irrglaube, dass ich nicht gut genug bin als Mutter, wenn ich nicht 24/7 zu Hause bin, den kann ich jetzt nicht bestätigen. Zumal, das wird auch so gerne unterschätzt, selbst die Zeit, die ich ja dann in Teilzeit, ich habe teilweise nur 10% oder 15% gearbeitet, habe ich ja nicht nonstop mit meinen Kindern verbracht. Ne? Da war ja auch viel mit dem Haushalt oder sonst was beschäftigt. Gebastelt haben sie im Kindergarten viel schöner. Das war überhaupt nicht meine Stärke. Also es gab vieles, was und auch die Interaktion mit den anderen Kids, das war im Kindergarten oder in der Kita doch auch wunderbar. Also ne, das war wunderbar auch für die. Die haben ihre Freundinnen getroffen, die hatten da auch eine gute Zeit. Von daher bin ich auch Fan davon, wenn wir das nicht so negativ immer darstellen, dass eine Betreuungseinrichtung empfinde ich selbst auch als was sehr, sehr Positives. Auch die Weiterbildung, die dort betrieben wurde, ist auf keinen Fall schlechter als das, was man dann eben auch zu Hause machen kann. Und auch hier ist ein Unterschied natürlich zu anderen Ländern, ne? Da gerade hier Schweden, Finnland, die nordischen Länder, da sind Kinder halt Teil der Gesellschaft. Das heißt, es wird von A bis Z mitgedacht. Und da ist auch die Betreuung eine andere. Das ist ein viel mehr dann im Sinne so von geben und nehmen. Und es ist völlig klar, dass beide Eltern arbeiten gehen. Das ist auch mit den Meetingzeiten dort viel besser abgestimmt, ne? Also die Kita-Zeiten und die Meetingzeiten, die gehen ja eklatant weit auseinander in Deutschland. Und allein das wäre schon eine Riesenhilfe, dass alle wissen, von 9 bis 15 oder 16 Uhr können Meetings gemacht werden. Und danach ist es flexibel, sei es jetzt für die Betreuung der Eltern, für die Betreuung der Kids, für persönliche Hobbys. Danach wird es flexibel gehalten, abhängig davon, wie dein eigener Tagesplan ist. Wäre auch schon eine Riesenhilfe.
Also jetzt hast du schon so ein paar Stellschrauben angesprochen. Wir können jetzt natürlich nicht alle auswandern nach Finnland. Aber eine klare Kommunikation auf der Arbeit ist ja schon mal ein Hebel, den wir selbst ja auch setzen können. Im besten Fall haben wir dann auch das Arbeitsumfeld, was das Ganze supportet. Aber welche Möglichkeiten haben wir noch, die wir direkt heute auch umsetzen können, deiner Meinung nach?
Persönlich jetzt erstmal so den eigenen Circle of Influence sozusagen.
Ja.
Genau. Ja, was wir leider nicht so schnell geändert kriegen, ist die Kita-Situation oder auch jetzt im Sinne von, ne, hier mein Unternehmen wird plötzlich total flexibel in Arbeitszeit und Arbeitsort. Was man aber auf jeden Fall für sich, beziehungsweise was wir dann auch hier zu Hause gemacht haben, ist, dass man erstmal rechnet. Lohnt sich auch, um zu gucken, okay, wie hoch ist denn das Gap schon meines Lebenserwerbseinkommens, je nachdem, wo ich stehe. Und wie gleiche ich es aus auch erstmal? Ne? Also dieses Drei-Konten-Modell ist auch immer ein sehr beliebtes Modell und glaube ich auch ein sehr praktisches und gutes Modell, dass man sagt, eben beide Gehälter fließen auf ein Konto, von da aus gehen erstmal alle Fixkosten runter und danach, egal wer wie viel verdient, geht's 50-50 jeweils für Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann auf die eigenen Konten. Also dass man da dann eben nicht dieses hier, ich verdiene prozentual so und so viel mehr hat, sondern dass man da schon einen viel gleichberechtigteren Aufteilung der Gehälter hat. Was aber auch auf jeden Fall hilft, dass man regelmäßig, also nicht nur alle 5 bis 8 Jahre, sondern am besten 2-mal im Jahr auch wirklich drüber guckt, wie wollen wir das gestalten? Wollen wir beide auf 80% gehen oder 60%? Ne? Manchmal geht's auch einfach nicht, wenn Kinder Krankheiten haben oder chronische Krankheiten haben, dass man schon guckt, wie man das so anpasst, dass es für beide machbar ist oder dass man sagt, die ersten 5 Jahre reduziere ich, dann reduzierst du, dass man da einfach so ein bisschen ein Gleichgewicht reinkriegt. Natürlich immer vorausgesetzt, dass man dann die 5 Jahre auch noch zusammen ist, sonst ist schon wieder die Leidtragende meistens die Frau. Auch da muss man immer gucken. Was man auch machen kann, ist, dass man, oder was ich auch immer empfehlen würde, ist, dass man einfach langsam steigert. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel bei 50% ist momentan nach 8 Jahren Teilzeit, dass man dann zumindest mal verhandelt, mit dem Arbeitgeber auf 60% zu gehen, dann auf 70% und das wirklich im Quartalsabstand. Also, dass man da einfach relativ schnell seine Zeiten zumindest wieder Richtung 80% bekommt. Ich würde auf jeden Fall mit meinem Arbeitgeber versuchen zu verhandeln, 2 bis 3 Homeoffice-Tage zu bekommen und dann eben von zu Hause aus arbeiten zu können in den Bereichen, in denen es machbar ist. Das sind sehr viel mehr Bereiche, als wir es oftmals denken. Also zumindest es zu verhandeln lohnt sich. Und dann eben auch dementsprechend gucken, wie kann ich das dann mit meinem Partner wiederum so gestalten, dass die Bring- und Abholzeiten auf jeden Fall gesichert sind. Und auch im Krankheitsfall machen auch viele Familien, dass man dann sagt, ne, Montag, Mittwoch, Freitag übernehme ich, Dienstag, Donnerstag machst immer du. Und egal, wann das Kind dann krank wird, der Tag entscheidet, wer dann zu Hause bleibt. Auch eine Möglichkeit, die ganz gut funktioniert in vielen Familien. Ja. Ich glaube, der härteste Anteil, Alicia, war für mich tatsächlich, mit mir selbst in Verhandlung zu gehen und nicht jedes Mal, wenn etwas schief läuft, zu sagen, ich bin jetzt diejenige, die wieder reduziert oder zurückgeht oder sich krank meldet, sondern das auch zu Hause durchzuhalten für mich. Mhm. Also ich hatte, glaube ich, so ein Post-it. Da stand immer drauf, tu's für dich. Und also mir hat das geholfen. Das muss jetzt überhaupt nicht 1000 anderen Leuten helfen. Aber für mich war es ganz wertvoll. Und ich hatte mir dann klein drunter geschrieben, es ist deshalb ist es nicht gegen meine Kinder. Also nur weil ich es für mich mache, bedeutet es nicht, dass es gegen meine Kinder ist und es ist auch nicht gegen meinen Mann. Aber es ist auf jeden Fall für mich. Und interessanterweise hat mein Mann das nie als schlimm. Ich dachte immer so, oh Gott, jetzt gibt's gleich ne so riesen Streit oder irgendwas. Aber für ihn war einfach, oh ja gut, dann machen wir es halt anders. Und dann dachte ich so, Herr, warum hast du es nicht gleich gesagt? Aber gut, braucht auch Zeit. Aber das war sehr interessant für mich auch zu sehen, dieses Festhalten an dem, was ich dann erreicht hatte und auf der anderen Seite loslassen, wie die Dinge, die ich bis dahin etabliert hatte, laufen. Also ne, dann ja sahen halt manche Sachen anders aus. Gut, bis heute gibt's so ein paar Sachen, wo ich sage, nee, da verhandle ich nicht, da möchte ich, dass es so aussieht, wie es aussieht. Weil Großfamilienmanagement beruht einfach darauf, dass alle ein bisschen was machen, sonst wird's schwierig. Aber das war für mich am Ende eigentlich die schwierigste Herausforderung in meinem Circle of Influence, muss ganz fairerweise dazu sagen, ne? Weil ich finde es auch fatal, dass wir in Deutschland oft so tun, als läge es alles an der Frau oder als brauchen Frauen ganz viel Empowerment. Ich kenne unglaublich viele sehr starke, selbstbewusste, tolle Frauen und mir fehlen wirklich empowerte Systeme, die uns auch mal das tun lassen und zeigen lassen, was wir können. Sei es jetzt in Bezug auf Karriere, in Bezug auf einfach Frau und Mutter sein dürfen, ohne wieder von außen als Rabenmutter gelesen zu werden. Und da fehlt mir schon so ein bisschen auch ein Schwung in diese Richtung.
Und Vorbilder wahrscheinlich auch, ne?
Und Vorbilder, ja.
Ja, ja. Also wie du sagst, wenn alle im Umfeld Kinder bekommen, in Teilzeit gehen und nie wieder da rauskommen, dann macht man es irgendwie so mit. Ja. Bei euch gab es jetzt ja von heute auf morgen die neue Situation, wir tauschen einmal das Rollenbild zu Hause. Ich bin in Vollzeit, dein Mann konnte nicht mehr arbeiten. Was hat das jetzt rückwirkend auch mit eurer Familienorganisation gemacht? Und du hast ja dein Mindset auch schon angesprochen. Das musst du dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mitziehen, aus der gewohnten Situation rauszukommen und sich auf was Neues einzustellen.
Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Genau, das trifft's genau. Was ich auch unterschätzt hatte. Ich dachte immer, es fühlt sich so unglaublich toll an, ne, hier für das Gehalt vor allem, also, ne, so für den Löwenanteil verantwortlich zu sein und gutes Geld zu verdienen. Dann dachte ich, okay, es fühlt sich jetzt nicht nur gut an, weil damit geht auch so eine unheimliche Schwere einher teilweise, ne, weil du siehst ja natürlich auch, okay, die ganzen Sachen, da geht noch das Auto kaputt oder irgendwas, dann kommen da nochmal Themen obendrauf. Und damit ist dann schon auch nur so diese, ich meine, bis dahin war mein Gehalt das war für die Hobbys zuständig und irgendwie für die Kleidung, aber mehr so als nice to have. Es war jetzt nicht so, dass wir darauf total angewiesen waren. Ne? Ich wusste ja immer, so, da ist ja mein Safe Space, meine Safe Bank, alias mein Mann. Und dann hat es schon funktioniert. Aber auch, was es eben bedeutet, dafür verantwortlich zu sein, das war schon auch nochmal ein Mindset-Change in meinem Kopf. Und was ich auch nie vergessen werde, ich glaube, es waren so 11 Monate nachdem mein Mann ja dann wirklich sehr viel zu Hause komplett übernommen hatte. Und dann meinte er zu mir, boah, ich wusste zwar immer, was du mir sagst, ne, mit Care-Arbeit und Co., aber jetzt erst fühle ich, was das bedeutet. Und es waren also ne sage und schreibe 11 Monate. Und es war ja nicht so, dass ich weg war. Also ich war ja schon noch da, aber eben ne auch viel mehr am A oder in der Erwerbsarbeit. Und so lange hat es tatsächlich gebraucht, bis wir dann gegenseitig schon fast die Sprüche des anderen, also ne Rollentausch, bis wir das dann so ein bisschen übernommen hatten. So tief saß das dann auch schon bei uns beiden drin. Von daher bin ich da super dankbar, dass wir da mehr oder minder reingezogen wurden. Und seitdem verändert hat sich auf jeden Fall, dass wir wirklich viel gleichberechtigter, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass wir das ja am Anfang mit Absicht gemacht haben, ne, dass er da jetzt mehr arbeiten geht und ich mehr zu Hause bleibe, sondern wie du gesagt hast, haben keine einzige Mutter heutzutage um mich herum mit 3, 4 Kindern, kenne ich, die großartig Vollzeit in einem Konzern arbeitet. Also entweder als selbstständig oder aber dann wirklich in geringerer, also in 20, 25 Stunden, aber auf keinen Fall in Vollzeit. Und das macht einfach was mit einem. Also da sieht man einfach auch nicht genügend Leute um sich herum. Und umgekehrt natürlich dann auch für meinen Mann, ne? Der wurde ja dann auch nicht immer als Vierfachvater gelesen. Also das sind dann schon Themen, die sich da auch geändert haben. Und jetzt, er hat bis heute das ganze Thema Hausaufgaben, Arbeiten vorbereiten, auch ein No-Go, ne? Dass das immer Eltern machen müssen, aber egal. Also auch hier kann ich nur empfehlen, KI nutzen. Es gibt sagenhafte Apps mittlerweile. Es gibt tolle YouTube-Tutorials. Auch ChatGPT ist eine tolle Hilfe. Klar, muss man immer überprüfen, ob es halluziniert oder nicht. Aber an und für sich tolle Möglichkeiten, damit Kinder selbstständig lernen. Und dann so Themen wie Einkaufen jetzt zum Beispiel, das machen wir beide, ne? Wenn immer gerade jemand sieht, dass was eingekauft werden muss. Großeinkauf machen wir oft zusammen. Dann Termine, ne, besprechen wir gut. Arzttermine macht er mittlerweile auch komplett. Da haben wir jetzt wirklich so das ganz anders verteilt. Da kann ich auch die App Equally empfehlen. Die ist super, um einfach mal rauszufiltern, wer eigentlich was macht. Also sehr augenöffnend, nicht gerade sehr romantisch, aber auf jeden Fall sehr hilfreich. Auch das hilft unglaublich, um dann da einfach mal aufzuzeigen, was da alles im Verborgenen und oft so hidden agendamäßig mitschwirrt, was wirklich selten sichtbar ist, aber sichtbar werden muss. Auch Sachen, ne, wie Spülmaschine, Waschmaschine und so weiter. Das haben wir jetzt alles anders verteilt. Dass die Kinder mithelfen, gut, da würde ich sagen, ist noch Luft nach oben. Aber das sehen Eltern auch immer anders als Kinder. Von daher, da wird es wohl nie eine Einigung geben. Aber das hat sich verändert. Und für mich eben dieses gar nicht mehr in Frage stellen, dass ich in Vollzeit bleibe, das ist mittlerweile auch komplett, hat sich komplett gesetzt. Also das habe ich jetzt auch so, das, ne, die ersten 2, 3 Jahre war das schon immer was im Kopf, wo ich dachte, oh nee, es wird mir zu viel. Ich gehe wieder zurück, aber das ist jetzt komplett aus meinem Kopf gestrichen.
Dafür gab es auch den kleinen Post-it, der dich regelmäßig daran erinnert hat.
Ja, sowas hilft auch. Da hat ja jeder seine anderen, also ne, jeder hat andere Wege, um das dann so für sich zu verinnerlichen. Aber ich denke, gerade so für diese Zeiten, auch mit einem Zielbild, ich finde, sowas hilft auch ganz oft, ne, dass man sich so ein Ziel steckt, wo will ich eigentlich hin? Und dann auch fragt, was muss ich eigentlich dafür, ne, was muss ich dafür heute schon tun, um dorthin zu kommen? Und ein Gedanke übrigens, der bestimmt auch hilft, weil man hat ganz oft an dem Kopf, oh, meine armen Kinder, ne, gerade wenn sie klein sind, aber Vereinbarkeit endet ja nicht mit dem 3. oder 5. Lebensjahr. Meine Älteste ist mittlerweile 18. Gestern erst saßen wir wieder für eine Arbeit zusammen, ich glaube 2,5 Stunden. Also das endet nicht mit 5 Jahren, das bleibt beständig, nur die Themen ändern sich. Aber ein Gedanke, der vielleicht auch hilft, damit man sich da nicht so schlecht fühlt, gerade wenn dann ja die Kinder älter sind, möchte man ihnen auch nicht auf der Tasche liegen. Also das ist ja auch etwas, und das macht man sich gerade in den jüngeren Jahren so gar nicht bewusst. Natürlich reduziert man dann erstmal, weil man denkt, das ist Vereinbarkeit. Aber man muss auch dazu sagen, was seltenst genannt wird, wenn Mütter dann eben auch sehr oft in der Altersarmut landen, das ist als Kind unglaublich schwer zu ertragen, dass meine Mutter wahnsinnig viel für mich gemacht hat und heute nicht davon leben kann, sondern dann auf mich angewiesen ist. Und das fühlt sich auch für, ne, für Mütter fühlt sich das auch schrecklich an, dann auf die finanzielle Unterstützung der Kinder angewiesen zu sein. Und das ist was, was ich finde, was auch nochmal hilft, um in Balance zu bringen, wie viele Jahre möchte, also ne, wie viele Jahre kann ich mir erlauben, in Teilzeit zu gehen und wann gehe ich aber auch wieder zurück, einfach um hier eine bessere Balance zu finden. Für gerade dann eben auch Alter, finanzielle und emotionale Abhängigkeit. Und über Part-Time-Wage-Gap und Karriereverluste, ne, das geht ja alles noch damit einher. Das hat auch Mordsauswirkungen auf Elterngeld, auf Krankengeld, auf soziale Versicherungsgeld. Das haben wir noch gar nicht angesprochen.
Genau, dann lass uns da mal drauf schauen. Du hast schon angesprochen, direkt zu Beginn, als du zurückgekommen bist in Vollzeit, war dein Gehalt ein anderes als bei Kollegen, die während deiner Teilzeitarbeit ja beruflich vielleicht auch vorangekommen sind, ihre Gehälter regelmäßiger verhandelt haben, die gleiche Arbeit machen, aber mehr verdienen. Was hat das also, die Teilzeitarbeit, dann auch mit deinem Gehalt gemacht und auch mit Karrierechancen? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, habe ich auch erst alles hinterher festgestellt, ne? Das, also während man in Teilzeit arbeitet, zumindest in so geringer Teilzeit, ne? Also ich würde sagen, alle 70-80% sieht die Welt anders aus. Aber alles unter 70%, da kommen wir schon, und dann gerade ab 50%, dann ist es schon, okay, die Teilzeit, die ist auch nur in Teilen interessiert an Karriere und Co. So wird man leider dann, ne, so wird Frau dann oft gelesen. Und damit gehen ganz viele Projekte, die aber wichtig sind, um Karriere zu machen, leider an einem vorüber. Und wenn man das dann, ne, bei mir waren es 13 Jahre dann in Eltern- und Teilzeit und teilweise wirklich nur 20-30%. Und dann merkt man schon, ah, okay, da hat weder dann eine monetäre Weiterentwicklung stattgefunden, noch eben eine, also beruflich, also inhaltlich. Und obwohl ich mich während der Elternzeiten immer weitergebildet habe, habe ich das nicht sichtbar gemacht im Unternehmen. Wusste ich auch nicht, dass man das ja immer sichtbar machen muss, weil es heißt ja ganz oft, gute Arbeit wird gesehen von ganz alleine. Da kann ich nur sagen, na ja, also das möchte ich mal schwer in Frage stellen. Ja, es wird vielleicht gesehen, aber es wird garantiert nicht honoriert oder gewertschätzt im Sinne von, dass ich dann auch automatisch weiterentwickelt werde. Das muss man schon wirklich super selbst organisiert und proaktiv treiben. Und letztendlich, während eben dann besagte, meistens Kollegen, ne, die sind ja dann in Vollzeit weitergekommen und die bekommen dann auch viel schneller diese Projekte, die du brauchst, einfach um auch deine Karriereschritte machen zu können, wenn du das möchtest. Und das hatte ich dann natürlich alles nicht. Und dann hatte ich da schon, und es gibt auch noch diesen Part-Time-Wage-Gap, den es laut EU-Gesetz gar nicht geben darf, aber es ist so, in Deutschland liegt er bei 17%. Das heißt, du für die gleiche Tätigkeit in Teilzeit bekommst du 17% weniger Gehalt als für die gleiche Tätigkeit in Vollzeit. Und es klingt dann jetzt erstmal nur, ja, 17%, aber da reden wir, ne, das kann pro Monat bei einem Gehalt, glaube ich, irgendwie waren es von 3.000 oder 3.500, sind es schon 500 Euro. Aufs Jahr hochgerechnet sind wir schon bei 6.000, auf 30 Jahre hochgerechnet bist du im Ruckzuck auf 180.000. Alles nicht angelegt, also wenn du es noch anlegen würdest, das ist ein super tolles Polster für die Altersvorsorge. Und das ist nur dieser Part-Time-Wage-Gap. Und das finde ich halt auch dann so wichtig, dass man sich das immer mit Zahlen verinnerlicht, was das bedeutet. Und all diese Kleinigkeiten spielen dann eben mit rein. Also keine Weiterentwicklung im beruflichen Sinne. Monetäre Weiterentwicklung lässt auch zu wünschen übrig. Auch wenig Karriereoptionen in Teilzeit. Auch etwas, was wir in den Unternehmen ändern müssen, dass wir für diese Phasen, in denen Menschen dann eben auch mal ihre Vollzeitarbeitszeit reduzieren, dass wir dann trotzdem Karriereoptionen haben, sei es in Führung, sei es in Expertinnenkarriere, dass wir auch hier für 70-80% einfach auch Shared Leadership Modelle, Jobsharing anbieten. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten mittlerweile. Die sollten wir auch endlich nutzen. Zumindest wenn wir wirtschaftlich auch wieder etwas stabiler und besser dastehen möchten. Und all diese Themen spielen dann eben bei Teilzeit auch mit rein. Also von daher kann ich, ne, umgekehrt wieder, was würde ich empfehlen? Auf jeden Fall sichtbar machen, woran man arbeitet, auch sichtbar die Erfolge kommunizieren. Ist am Anfang ein bisschen unangenehm, aber super wichtig. Auch das Gehalt verhandeln. Ich dachte ja ganz lange so, ach nee, jetzt habe ich schon das dritte Kind und kann ich ja froh sein, dass ich überhaupt arbeiten darf. Nein, wir leisten einen Wahnsinnsbeitrag. Vielleicht hilft da die Zahl der Care-Arbeit, das sind 72 Milliarden Stunden, nur Frauen, also die Gesamtmilliarden Care-Arbeitsstunden inklusive Männer liegt bei über 100 Milliarden. Und das sind allein die Frauen, die die Care-Arbeitsstunden leisten, die in unserem Bruttoinlandsprodukt nicht ausgewiesen sind, reden wir von 817 Milliarden Euro. Da würde ich sagen, das ist ja wohl ein Wahnsinnsbeitrag, ohne den die deutsche Wirtschaft einfach zusammenbrechen würde. Da dürfen wir mehr als selbstbewusst unser Teilzeitgehalt verhandeln. Denn dieser Teil, ne, Care- und Erwerbsarbeit, können wir nicht getrennt voneinander sehen. Das gehört auf jeden Fall zusammen. Und deshalb muss eben auch während der Teilzeitjahre das Gehalt entsprechend weiterentwickelt werden können. Und da würde ich auf jeden Fall drauf achten, weil das nachzuverhandeln, das habe ich dann jetzt 5 Jahre lang gemacht, 4 Jahre lang, ist auch Arbeit. Das würde ich heute so nicht mehr empfehlen.
Ja, da also die ganze Zeit auch dranbleiben.
Ja.
Gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich, also jetzt gerade für mein Beispiel, dass ich noch vor diesen ganzen Schritten stehe. Ich habe noch keine Kinder. Wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten, wenn ich dann auch mal Kinder bekommen möchte? Was ist vielleicht jetzt schon zu tun? Sowohl was jetzt meine Arbeit zu Hause angeht, in Kommunikation mit meinem Partner, als auch vielleicht bei meinem Arbeitgeber.
Auf jeden Fall ganzheitlich planen. Also Karriere und Family immer als ne, wie diese liegende 8 sehen und dann wirklich gucken, okay, ne, was möchte ich eigentlich in meinem Leben ne, erreicht haben. Also ich zum Beispiel wusste schon immer, ich möchte viele Kinder haben, ich möchte eine große Familie haben. Und für mich war aber auch klar, ich werde arbeiten. Gut, den Zwischenteil dann da, diese 13 Jahre, den habe ich jetzt vielleicht nicht so bedacht. Aber von daher würde ich sagen, auf jeden Fall ganzheitlich und das dann auch mit dem Arbeitgeber besprechen. Wirklich lebensphasenorientierte Karriereplanung im Sinne von hier, ich plane zum Beispiel jetzt eine Führungskarriere oder ich möchte Vice President oder Senior Vice President werden, wenn wir jetzt mal von Konzernkarrieren sprechen oder auch Expertin, um dann eben auch zu gucken, welche Bausteine kann ich wann gut erledigen. Denn es gibt auch viele Bereiche, gerade Softskill-Themen, die lernt man ja als Eltern wie in einem Bootcamp for free. Die kann ich ja auch, kann ich wirklich in Bausteinen planen, das muss ich nicht so linear planen. Und dann eben auch mit dem Partner besprechen, ne, wie kann man das gemeinsam gut gestalten. Also was ist dann, welche Karriereschritte sind beispielsweise dann eben auch für den Partner oder die Partnerin wichtig und wie kann man das dann in Abstimmung zueinander ganz gut finden. Ein Modell, was wirklich gut zu funktionieren scheint in vielen Familien, ist dieses, dass beide dann eben während der, gerade wenn die Kinder jünger sind, dass beide dann runtergehen auf 70-80%. Selbst dann, wenn der Gehaltsunterschied da ist zwischen Mann und Frau, weil Frauen ja auch noch ganz oft in Jobs arbeiten, die wesentlich schlechter bezahlt sind als die für Männer. Aber bevor sie dann gar nicht arbeiten geht, was ja alles noch schlimmer macht, dann lieber hier einen guten Weg finden, dass man wenigstens drin bleibt und auch schnell, relativ schnell wieder zurückkommt. Schnell ist immer im Auge des jeweiligen Familienkonstrukts zu betrachten. Aber dass man dieses Lebenserwerbseinkommen immer im Blick hat. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Und dann eben dieses Ganzheitliche. Und das, liebe Alicia, ist ja alles nur der Plan, weil dann kommt die Realität in Form von Kindern und anderen Schicksalsschlägen. Und das muss man dann für sich auch immer gucken, ne? Wie gehe ich damit um? Also da, als ich dann 40 geworden bin, ist ja ein halbes Jahr später mein Bruder ganz plötzlich gestorben. Danach war ich weit entfernt, das war wie 2,5 Jahre Knockout. Ich war weit entfernt davon nachzudenken, wie ich jetzt eine Karriere gestalten kann. Auch hier würde ich sagen, dann nachsichtig mit sich selbst sein, definitiv. Und dann eben auch wieder gemeinsam gucken, wie man es wuppen und gestalten kann.
Also ich glaube, da waren jetzt schon ganz viele Takeaways dabei. Ein paar möchte ich nochmal zusammenfassen. Also gerade dieser ganzheitliche Blick auf die jeweilige Familiensituation. Du hast jetzt ganz viel von deinen Tipps geteilt, wie es für euch dann auch gepasst hat. Aber jede Familie ist individuell und muss für sich gucken, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Ehrlich zu sich selbst sein, das hast du auch gesagt. Also wirklich genau hinschauen, sich mehr zutrauen, selbstbewusst an die Sache herangehen und dann eben auch mit dem Partner oder der Partnerin gucken, welche Möglichkeiten gibt es für beide dann auch das Beste rauszuholen aus der Situation. Die Kinder sind einem nicht böse, wenn man mehr arbeitet. Gerade, du hast es angesprochen, wenn man im Alter für sich selbst dann auch versorgt ist. Thema Arbeitgeber hast du auch gesagt, sichtbar machen, die eigene Arbeit, da aber auch gerne mit dem Umfeld kommunizieren, die Planung ansprechen, Gehalt verhandeln. All das haben wir besprochen. Und jetzt noch einmal so zum Abschluss, liebe Sabine, du hast ja eure Situation beschrieben. Für manche andere ist es dann vielleicht auch erst, wenn eine Scheidung, eine Trennung im Raum steht, dass es diesen Bruch erstmal geben muss, dass man merkt, okay, was hat die ganze Situation, die Teilzeitarbeit auch für finanzielle Konsequenzen für mich gehabt? Welchen Tipp hast du jetzt nochmal abschließend, um ja nicht so sich das Ganze bewusster zu machen? Also du hast schon die Zahlen angesprochen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sich das alles einmal vorzurechnen. Aber vielleicht auch, was so ein bisschen die Mindset-Arbeit angeht, ja, da schneller vielleicht aus dieser Teilzeitarbeit wieder rauszukommen.
Aus der rauszukommen, ja. Tatsächlich, ja, dieses eine finanzielle Unabhängigkeit ist auch eine Wahnsinnsfreiheit, weil es also dadurch diskutiert und streitet man ganz anders und streiten, also ich meine das jetzt nie im Sinne von, wir trennen uns dann direkt, sondern es ist ein ganz andere, also wirklich wesentlich mehr auf Augenhöhe. Und aber das Perfide daran ist, ich hatte ja nie das Gefühl, dass ich, ne, während ich in Teilzeit gearbeitet hat, hatte ich ja nicht das Gefühl, dass ich nicht auf Augenhöhe bin mit meinem Partner. Das hatte ich, erst hinterher habe ich gedacht, ah, unterschwellig, so ganz tief drin, ist immer dieser Teil mitgeschwungen, dass ich ja bedingt durch diese Teilzeitarbeit, und das möchte ich mal betonen, die ich mir nicht selbst so, ne, wenn ich das alles transparent gehabt hätte, was das bedeutet, hätte ich mich doch nie und nimmer freiwillig dafür entschieden, mehrere hunderttausend Euro in den Sand zu setzen, was heißt in den Sand zu setzen, gar nicht zu verdienen und meine eigene berufliche Karriere so stagnieren zu lassen. Wohl wissentlich, dass ich trotzdem genauso viel für meine Familie da bin und eben auch dieses Familienthema großziehe. Genauso liebevoll, empathisch und emotional, wie ich es auch machen kann, wenn ich vollzeitnah arbeite. Und sich das einfach immer wieder bewusst zu machen, dass ich eine gute Mutter bin, eine gute Partnerin bin, wenn ich auch finanziell eigenständig bin, wenn ich meinen Kindern ohne fragen zu müssen, einfach mit denen in den Europapark gehen kann oder ihnen ein Eis kaufen kann oder einfach mal mit ihnen ins Kino, was mittlerweile auch unglaublich teuer ist, finde ich, gehen kann. Das ist unglaubliche Freiheit auch und es fühlt sich wahnsinnig gut an, das machen zu können, ohne das vorher besprechen zu müssen oder hinterher, dann, ne, wenn auf dem Kontoauszug, du warst für 120 Euro im Kino, bei 6 Leuten geht es schnell, dann, dass man da dann einfach weiß, ja, aber das ist auch gar kein Thema, weil ja eben beide zu gleichen Teilen finanziell auf Augenhöhe stehen. Und das ist ein Riesenunterschied, der gar nicht so einfach ist, in Worte zu fassen. Deshalb würde ich sagen, mit dieser finanziellen Unabhängigkeit geht definitiv auch eine große Freiheit einher, die es absolut wert ist, zu verteidigen.
Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Ich verlinke in den Shownotes auch nochmal eine andere Podcast-Folge, in der ich auch schon mal über Vereinbarkeit gesprochen habe. Da haben wir auch so verschiedene Anreize gegeben, wie man die eigene Familienorganisation da in die Hand nehmen kann. Ja. Also da braucht es ja auch verschiedene Bausteine. Man ist nicht immer nur selbst an der Familienorganisation beteiligt. Du hast auch eine App erwähnt, die euch geholfen hat, da ein bisschen Sichtbarkeit für die Care-Arbeit mit reinzubringen. Und damals habe ich mit Ekaterina darüber gesprochen, hat sie auch gesagt, mit Nachbarn, mit Patenonkel, mit anderen ja. Eltern aus der Kita, da gibt's eben auch Organisationen, die ja dann auch den eigenen Alltag erleichtern.
Auf jeden Fall, ja. Es gibt viele Familienmodelle, deshalb muss es auch viele Wahlmöglichkeiten geben, diese Familienmodelle zu unterstützen. Und genau wie du gesagt hast, da hilft es wirklich, mit vielen Leuten auch zu sprechen. Ganz wichtig finde ich nur, dass wir uns dafür nicht selbst die ganze Zeit, weil ich habe mich schon auch wirklich selbst lange Zeit gefragt, wo bin ich falsch abgebogen. Aber heute würde ich wirklich sagen, bin ich nicht. Ich wurde absichtlich schön, das wurde alles sehr intransparent gehalten. Und deshalb finde ich es grandios, dass es solchen Podcast gibt wie euren und auch das, die tolle Webseite wirklich, das Magazin. All das hilft, finde ich, unglaublich, um sich hier selbst nochmal einfach einen guten Blick, einen guten Überblick zu verschaffen und da auch wirklich in diesen Themen up to date zu halten.
Vielen, vielen Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und
mir auch.
Wir hören, glaube ich, öfter voneinander. Und an allen anderen dann auch viel Spaß beim Durchrechnen der eigenen Situation. Und gerne den Podcast auch weiterempfehlen.
Auf jeden Fall. Danke dir für die tolle Möglichkeit.
Ciao.
Ciao.